Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Markus Miller, ich würde Sie gerne erstmal vorstellen. Sie haben vor einiger Zeit zunächst eine Banklehre absolviert. Danach waren Sie für Ihr Studium an der Uni Freiburg. Und daraufhin waren Sie in der Finanz- und Vermögensberatung tätig. Und zwar so im deutschsprachigen Raum, wenn ich das richtig recherchiert habe, in der Schweiz, Österreich. Und heute konzentrieren Sie sich ja vornehmlich auf das Kryptogeschäft und zwar aus Mallorca. Sie leben und arbeiten nämlich dort auf dieser schönen Mittelmeerinsel. Ihr Motto ist, wenn ich zitieren darf, Selbstverantwortung statt Staat. Und Sie sehen digitale Währungen als einen möglichen Schlüssel für die Zukunft. Zunächst aber, bevor wir in die Finanzthemen einsteigen, ich glaube, was viele Leute eventuell interessieren könnte, ist, wie sieht denn aktuell die Situation auf Mallorca aus? Der strenge Shutdown ist ja vorbei, aber Touristen gibt es ja keine. Also wie lebt sich's auf einer Insel, die üblicherweise um die Jahreszeit eigentlich schon ganz gut besucht wird?
Ja, also vielen Dank für die Vorstellung, freut mich sehr natürlich. Grundsätzlich ist es auf Mallorca so, wir haben ja einen Ausnahmezustand seit dem 15. März bereits. Und dieser Ausnahmezustand ist sehr konsequent oder man kann es natürlich auch negativ sehen, sehr, sehr streng. Also man darf das Haus wirklich nicht verlassen und die Strafen sind sehr hoch. Und Mallorca ist natürlich komplett heruntergefahren. Wenn wir an früheren Tagen um diese Jahreszeit ca. 60.000 bis 80.000 Passagiere hatten am Flughafen, sind es momentan vielleicht noch 100. Also es ist natürlich ganz, ganz dramatisch. Dann sind die Seehäfen natürlich auch geschlossen. Das heißt AIDA, TUI Cruises, mein Schiff, Costa, Concierge und so weiter sind auch alle überhaupt nicht da. Die sorgen natürlich auch für sehr, sehr viel Frequenz hier auf Mallorca und grundsätzlich haben auch alle Nichtresidenten die Insel weitestgehend verlassen. Selbst deutsche Immobilienbesitzer oder ausländische Immobilienbesitzer, die nicht resident sind, kommen nicht auf die Insel. Deswegen hier ist alles komplett ruhig natürlich in Relation zu der Jahreszeit, zum Tourismusboom, den wir normalerweise hatten. Ich wohne hier sehr schön zwischen zwei Golfplätzen. Ich habe noch nie so viele Hasen, so viele Vögel auf den Golfplätzen gesehen. Im Hafen von Mallorca kann man mittlerweile Delfine beobachten. Also die Natur holt sich das gesamte Ökosystem, kann man sagen, zurück. Das sind durchaus auch positive Effekte. Aber insgesamt ist es für Spanien, das ähnlich stark wie Italien getroffen ist von der Coronavirus-Pandemie, natürlich ein Drama und speziell für Mallorca. Mallorca wird nach diesem Shutdown nicht mehr das Gleiche sein wie vorher. Und ich glaube auch, die gesamte Saison ist 2020 von Mallorca gestorben. Also eine ganz, ganz dramatische Entwicklung, wenn man hier eine Affinität oder abhängig ist vom Tourismus, was ich natürlich nicht bin. Deswegen kann ich das natürlich auch ganz einfach so sagen, dass mir es eigentlich ganz gut gefällt, auch wenn die ganzen Touristen mal nicht da sind. Aber insgesamt ein Drama, wie so für so viele Regionen natürlich in Deutschland oder weltweit überall.
Wie ist denn die Versorgungslage auf der Insel?
Die Versorgungslage ist überhaupt kein Problem. Die Lieferketten sind nach wie vor intakt. Auch hier auf Mallorca gibt es natürlich große Discountketten aus Deutschland. Und hier war es auch gar nicht mal so der Effekt, dass jetzt das Klopapier so stark ausverkauft war, wie beispielsweise in Deutschland, sondern in letzter Zeit wurden eben Spirituosen, Bier sehr, sehr stark gekauft, haben mir die Supermarktketten gesagt, zu denen ich ein paar ganz gute Kontakte unterhalte. Aber ich habe überhaupt keine Versorgungsengpässe festgestellt. Selbst deutscher Spargel ist hier auf Mallorca problemlos erhältlich.
Unglaublich eigentlich, ne? Kommen wir mal zu den Finanzthemen. Sie sagten mal in einem Interview, das ist noch nicht allzu lange her, dass die Konjunkturprogramme, die aktuell aufgesetzt werden, ja auch in dieser Notsituation, unsere Währung verwässern. Andere Ökonomen sagen allerdings, dass die Schulden, die wir machen, absolut keine Rolle spielen, da sie ja sowieso nie zurückbezahlt werden müssen, zumindest. Warum sind denn Schulden dann überhaupt ein Problem?
Ja, also diese anderen Ökonomen, ich weiß genau, wen Sie da natürlich meinen. Das sind in erster Linie natürlich Keynesianer, die eben den starken Staat vertreten, teilweise auch bis hin zu einem Herrn Schumpeter, den ich natürlich auch sehr schätze, als Ökonom, der eben sagt, wesentliche in Unternehmen gehören auch durchaus in staatliche Hand, also beispielsweise die Energieversorgung oder durchaus auch die Fluglinien. Linien, wie man es derzeit sehen kann, auch durchgehen bis zu den Banken. Aber ich bin ja ein gebürtiger Schwabe und Schulden sind auch grundlegend überhaupt nichts Schlimmes. Alles im Leben, gerade in der Ökonomie, ist eine Frage von Mittelherkunft und Mittelverwendung. Wenn die Mittelherkunft Schulden sind und ich mache als Mittelverwendung damit sinnvolle Investitionen, dann ist das was ganz, ganz Hervorragendes. Wenn aber die Mittelherkunft Schulden sind und ich muss natürlich hier Investitionen tätigen, die ich gar nicht machen kann in dem Hinblick, wie es für Zukunftsinvestitionen wichtig ist, sondern das Geld geht in die Schuldentilgung oder versickert in den unterschiedlichsten Quellen, weil wir seit Jahrzehnten eben Strukturreformen in Europa, in Deutschland nicht in dem Ausmaß durchgesetzt haben, dann versinkt eben die Welt in Schulden und irgendwann muss jemand diese Schulden zurückbezahlen und wenn man sie eben nie zurückbezahlt, dann wird es unsere Währungen komplett verwässern im Hinblick auf die Kaufkraft.
Aber Japan hat relativ hohe Schulden. Die stehen ja als Land jetzt nicht so schlecht da.
Genau. Oh, das ist absolut richtig. Japan hat aber natürlich auch eine gewisse Sondersituation. Japan kommt natürlich die Situation dazu, dass die Japaner nicht so starke Auslandsschulden haben, sondern sich bei ihrem Volk selbst verschulden. Also die Inlandsverschuldung ist sehr, sehr groß und man kann diese Exzesse, diese Schuldenexzesse natürlich wirklich weiter treiben. Ich möchte auch Verschuldungsgrad vom Bruttosozialprodukt von 300% oder 350% nicht ausschließen. Aber eines Tages wird eben der Reset-Knopf gedrückt werden müssen und dann kommt es eben zu einer Währungsreform oder die Währung wird komplett entwertet und man muss dann eben die Bürger sukzessive enteignen ist schon mal ein böses Wort. Da gibt es dann eben weit hübschere Worte wie Solidaritätszuschläge oder finanzielle Repression oder kalte Progression, also so kalte Enteignungsmodelle, wo die Menschen nicht direkt spüren. Die Negativzinsen, die wir momentan beispielsweise haben, zählen auch dazu. Und ja, vor kurzem ist ja leider Norbert Blüm verstorben. Wir haben ihn alle noch im Kopf und in den Ohren mit seinem Spruch, die Rente ist sicher. Er hat ja auch da vollkommen recht. Die absolute Rentenzahlung ist sicher. Aber was diese absolute Rentenzahlung in Zukunft für einen Kaufkraftwert hat, das hat er eben nicht dazu gesagt. Und das ist eben das große Problem, das wir haben. Deswegen sind die Schulden, die wir derzeit aufbauen, um eben diese ganzen Probleme zu lösen, etwas ganz, ganz Dramatisches. Und wir müssen sogar noch mehr Schulden machen, das sehe ich auch so, um Zukunftsinvestitionen zu tätigen, allen voran natürlich in die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist für mich eben die neue Globalisierung und diese Coronavirus-Pandemie ist dafür ein Turbo, ein Verstärker. Und wenn da ein Staat das nicht genügend umsetzt, dann wird er den Anschluss an die Zukunft verlieren.
Aktuell wird eine einmalige Vermögensabgabe zunächst geprüft. Sie folgen ja eher dem Motto Selbstverantwortung statt Staat. Aber wenn sowas durchgeht, hat der Staat natürlich also die Überhand. Was halten Sie denn es wird ja erstmal nur geprüft, aber was halten Sie von einer einmaligen Vermögensabgabe, die auch als Solidaritätsabgabe bezeichnet werden könnte? Es ist ja wegen Corona.
Genau, das ist natürlich vollkommen richtig. Diese Themen haben wir alle paar Jahre mal wieder. Ich bewerte das eben als fatal, weil allein die Diskussion einer sogenannten Vermögensabgabe wird natürlich dazu führen, dass Kapital abfließt. Kapital ist ein scheues Reh und das haben wir natürlich auch schon gesehen. Und ich sehe eben für die Zukunft drei ganz große Herausforderungen. Das eine habe ich schon angesprochen, die Digitalisierung. Das zweite ist die Migration und das dritte ist die Demografie. Und Demografie und Migration sind eng beieinander. Und wenn wir jetzt immer in Deutschland an den Begriff Migration denken, denken wir hauptsächlich an Einwanderung, also Flüchtlinge, Asylbewerber, die zu uns kommen. Und das, was Sie jetzt ansprechen, ist auch ein Bereich der Migration. Nämlich Fakt ist, wir haben Tausende von Millionären und Multimillionären, die Deutschland mittlerweile verlassen oder bereits verlassen haben. Gerade aus Sorge davor, dass eben Deutschland solche Maßnahmen einführt, wie eine Vermögensabgabe oder eine Sondersteuer und die verlagern dann ganz einfach ihren Wohnsitz. Und dann wandert die steuerliche Bemessungsgrundlage aus. Und das ist eine ganz dramatische Entwicklung von der Volkswirtschaft, weil wenn die Leistungsstarken gehen, dann sinkt die Bemessungsgrundlage und Sie müssen auf die Mittelschicht und natürlich auch den deutschen Mittelstand noch höhere Belastungen aufbürden, um eben die ganzen Rechnungen auch bezahlen zu können.
Vielleicht sind Schulden, wenn Sie das jetzt so, wie Sie das jetzt so erklärt haben, dann sind Schulden vielleicht die bessere Möglichkeit.
Ja, Schulden sind die bessere Möglichkeit, wenn sie sinnvollen Investitionen dienen. Das Grundlegende, was wir benötigen, ist, was kann man denn mit Schulden erreichen? Also Schulden macht ja auch beispielsweise die Europäische Zentralbank durch ihre expansiven Maßnahmen. Und mit diesen expansiven Maßnahmen kann die Politik, die Ordnungspolitik nur eines tun, Zeit kaufen. Und in dieser Zeit müssen Strukturreformen erfolgen. Das heißt, das, was wir machen müssen, sind Strukturreformen, Bildungsprogramme und Investitionsprogramme. Und diese Strukturreformen, die werden auch sehr schmerzhaft sein und die werden auch wehtun. Warum steht denn Deutschland noch relativ gut da? Weil natürlich ein Kanzler wie Gerhard Schröder damals die Agenda 2010 durchgeführt hat, mit schmerzlichen Einschnitten natürlich auch für viele Menschen. Und genau das gelingt beispielsweise anderen großen Volkswirtschaften wie den Italienern oder auch den Franzosen nicht. Emmanuel Macron wollte ja auch derartige Strukturreformen machen, ist aber dann relativ schnell gescheitert an den Protesten beispielsweise der Gelbwesten, weil eben die Menschen das Volk aufbegehrt und diese Strukturreformen eben nicht haben möchte, weil es eben keine Wohlstandsverluste haben möchte. Und genau das werden wir aber bekommen. Jeder muss eben den Gürtel enger schnallen oder viele werden den Gürtel enger schnallen müssen. Und es werden Strukturreformen erforderlich sein. Und das Geld, wo da ist, die Schulden, die gemacht werden, müssen eben zwingend sinnvoll eingesetzt werden in Bildung, in Digitalisierung, in diese Themen.
Gut, aber diejenigen, die den Gürtel enger schnallen müssen, dazu gehören ja meistens eher die Mittel- und die Unterschicht. Also wie Sie ja vorhin erklärt haben, die Vermögenden verlassen einfach das Land, ist vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter in Zeiten von Corona, so schnell einfach das Land zu verlassen und einen neuen Wohnsitz zu etablieren, ich weiß es nicht. Aber schlussendlich ist es ja der Grund, warum die Gelbwesten auf die Straße gehen, weil die gehören ja zu denjenigen, die tatsächlich Einschnitte erleben müssen und die den Gürtel enger schnallen. Also es ist ja auch ihr gutes Recht, sich dagegen dann aufzubegehren. Immerhin zahlen die ja auch Steuern. Also
genau so ist es. Aber wir haben schon eben auch sehr, sehr viele Leistungsempfänger. Also was Deutschland braucht, um jetzt auch mal den dritten Punkt noch anzusprechen, Deutschland braucht aufgrund seiner demografischen Struktur, wir werden immer älter, auch in Krankheit. Das heißt, es fallen hier enorme Rentenausgaben an für den Staat, es fallen hier enorme Gesundheitsausgaben für den Staat an, es kommen aber immer weniger Kinder zur Welt. Das heißt, Deutschland braucht dringend qualifizierte Einwanderung als Beitragszahler in unsere Arbeitsmärkte und in unsere Renten- und Sozialsysteme. Deutschland hat aber momentan leider eine relativ starke, unqualifizierte und unkontrollierte Einwanderung als Leistungsempfänger in die Sozialsysteme. Und das ist auch ein Punkt, wo eben angesetzt werden muss. Und hier möchte ich nur mal meine beiden Vorbilder nennen als Länder, die das ganz hervorragend machen. Das Thema Migration, das sind Australien und Kanada mit Einwanderungsgesetzen. Das heißt, das, was ich politisch jetzt als erstes machen würde, ordnungspolitisch oder eine Säule, man muss in Deutschland ein Einwanderungsgesetz machen, damit man kontrollieren kann, welche Leute benötigen wir für die Zukunftstechnologien und lassen wir in unser Land auch herein, wer bringt uns weiter, weil ansonsten werden wir eben alle scheitern. Und natürlich ist es so, dass viele Menschen davon betroffen sein werden, aber in erster Linie die zwei Gruppen, die Mittelschicht und der Mittelstand. Und der ist in Deutschland mit Steuern schon sehr, sehr stark belastet. Den können wir nicht weiter belasten. Und die sehr Vermögenden, die Superreichen, da haben ja viele auch schon ihren Wohnsitz verlagert. Ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt sagen, oh, jetzt mit Corona könnte eine Vermögensabgabe kommen, sondern dieses Damoklesschwert steht in den Parteiprogrammen der SPD, der Linken, der Grünen beispielsweise ja schon sehr, sehr lange drin. Und wenn man jetzt vorausschauend ist, auch als Familienunternehmer, dann hat man, glaube ich, schon Strukturen geschaffen und auch seinen Wohnsitz durchaus auch bereits verlegt.
Kommen wir zurück zur Corona-Debatte. Und ein Thema, das Sie vielleicht auch etwas angeht in diesem Zusammenhang, An vielen Standorten wird ja Kartenzahlung bevorzugt, weil das Bargeld ja schmutzig ist. Ja? Also sagt man so, vorher waren es die Kriminellen, die Bargeld nur benutzt haben, deswegen wurde der 500-Euro-Schein aus dem Verkehr gezogen. Jetzt ist das Bargeld virenverseucht und ist deswegen nicht bevorzugt. Sehen Sie eigentlich das Bargeld durch die Corona-Krise in Gefahr?
Nein, ich sehe das Bargeld nicht durch die Corona-Krise in Gefahr, sondern durch die Digitalisierung. Erster Punkt, also durch den technologischen Fortschritt und zweitens durch die Regulierung, weil es ist ja gewollt, wie Sie richtig gesagt haben, dass das Bargeld zurückgedrängt wird, unabhängig von der Coronavirus-Krise. Hier finde ich positive Entwicklungen, beispielsweise das, was die Finnen gemacht haben, die 1- und 2-Cent-Münzen überhaupt nicht eingeführt haben. Also wenn ich jetzt Zeitungsberichte lese, das Bargeld ist in Gefahr, weil wir in EU-Europa die 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen, dann ist das natürlich lächerlich. Ist überhaupt nicht deswegen in Gefahr, sondern ist eine sinnvolle Maßnahme. Und dann auch die Kreditkarte wird ja mittelfristig verschwinden, genauso wie der Geldautomat. Die Zukunft, die Bank der Zukunft, der Geldautomat der Zukunft, ist eine Applikation, keine Kreditkarte, also eine Mobile Payment Applikation auf dem Smartphone oder auch auf der Smartwatch. Und über kryptografische Schlüssel beispielsweise, wie es ja auch viele Notenbanken mittlerweile erforschen, lässt sich das auch sehr, sehr sicher darstellen. Und natürlich werden wir aufgrund dieser Digitalisierung insgesamt immer transparenter. Aber man kann sich natürlich auch dahingehend durch digitale Gegenmaßnahmen oder durch digitale Schutzmaßnahmen selber schützen, und ich nenne es ja jetzt nicht nur Selbstverantwortung, sondern ich nenne es sogar finanzielle Selbstverteidigung oder digitale Selbstverteidigung.
Für viele bedeutet Bargeld ja auch Freiheit. Sie stehen hinter den Kryptowährungen oder digitalen Währungen. Wie kann allerdings diese Freiheit denn garantiert sein, wenn das Geld digital ist, wovon wir ja eventuell ausgehen könnten, und die Zentralbanken eben dieses Privileg der Geldpolitik nicht aus der Hand geben? Also wie garantieren Sie, dass dann, ich weiß nicht, Sie sagen etwas, was irgendwem nicht gefällt, und dann wird Ihr Konto gesperrt. Ich meine, Sie haben ja dann kein Bargeld mehr.
Genau, das kann ja heute auch schon passieren, aber ich kann ja zum Beispiel auch vorausschauend schon ein Konto in der Schweiz haben, ein Konto in Kanada haben, ein Bitcoin-Konto haben, also dass jetzt alle meine Konten dann auf einmal gesperrt werden, ist jetzt relativ unwahrscheinlich, außer ich heiße Osama Bin Laden und gegen mich wird international ermittelt. Also man kann hier auch sehr, sehr viele Schutzmaßnahmen schon treffen. Und man muss das jetzt, glaube ich, differenzieren. Dieses Krypto-Ökosystem, diese Digitalisierung, das wird ja auf vielen Säulen ruhen. Es wird weiterhin Zentralinstanzen geben, wie natürlich die Notenbank, die staatliche Kryptowährungen herausbringen werden, die sogenannten CBDC-Coins, also Central Bank Digital Currencies. Das wird ganz einfach der Euro sein, als digitaler Euro, kryptografisch beispielsweise auf der Blockchain. Das wird natürlich viele Skaleneffekte und viele Vorteile bringen, aber da steht trotzdem eine Zentralinstanz dahinter, wo auch transparent da vollkommen durchschauen wird. Und auf der anderen Seite werden große Tech-Unternehmen, die sogenannten Big-Tech-Unternehmen, wie Google, wie Amazon, wie PayPal und natürlich allen voran Facebook als First Mover, eigene Währungen herausbringen, Libra bei Facebook, die global einsetzbar sind. Und jetzt Freiheit entsteht eben Unabhängigkeit, wenn man die Hoheit selbst in der Hand hat. Und hier ist eben der Bitcoin als Mutter aller Kryptowährungen, die 2008 von einem Pseudonym namens Satoshi Nakamoto durch ein White Paper, also so ein Positionspapier, ins Internet gestellt wurde und seitdem eine Erfolgsgeschichte sondergleichen schreibt, ein Medium, um sich zu schützen. Weil beim Bitcoin gibt es keine Zentralinstanz. Wenn ich 100 Euro auf dem Konto habe, dann sagt meine Bank, sie haben 100 Euro auf dem Konto oder eben nicht und kann das Konto sperren. Beim Bitcoin, diese Blockchain, diese Dezentralität, kann keiner eingreifen und keiner angreifen. Das heißt, ich habe hier eine dezentrale Struktur und kann eben auch über meine Vermögenswerte in dieser digitalen Form weltweit verfügen. Und das ist für mich eben eine Säule der Unabhängigkeit und auch der finanziellen Freiheit und auch der Selbstbestimmung, die den Menschen dadurch zurückgegeben wird.
Das Bargeld hat ja durchaus auch seine Vorteile. Wäre es denn nicht eher eine Ergänzung zu dem, was wir aktuell haben, also digitale Währungen zum Beispiel, als Ergänzung? Und eben zur Freiheit gehört ja auch, dass man sich aussuchen kann, was man einsetzt, als Zahlungsmittel zum Beispiel.
Also, Absolut, absolut. Sie haben vollkommen recht. Nur, was sehen wir denn derzeit? Wir sehen doch schon massive Bargeldbegrenzungen. Das heißt, hier in Spanien beispielsweise, ich habe vor kurzem einen Kühlschrank gekauft für 1580 Euro. Bei der Anlieferung wollte ich den bar bezahlen. Geht nicht, weil die Bargeldobergrenze 1500 Euro ist. Frankreich hat beispielsweise eine Bargeldobergrenze von 1000 Euro. Wir sehen sie auch bei den Edelmetallen. Bei Gold gibt es mittlerweile eine Anonymitätsgrenze von 2000 Euro. Und ein Staat kann ja von heute auf morgen sagen, die Bargeldannahme ist heute nur noch für 100 Euro. Also das heißt, man kann dann Bargeld gar nicht mehr einsetzen. Es ist ja nicht so, wenn ich dann 100.000 Euro in bar unter meinem Kopfkissen habe, ich bekomme es dann nicht mehr zurück in den Geldkreislauf. Das gilt übrigens auch für Gold. Viele Menschen horten Gold, machen aber sich nicht den Gedanken, wie bekomme ich das dann in einer großen Krise wieder zurück in den Geldkreislauf. Also das ist eben das große Problem. Und zur zweiten Frage, die Sie gestellt haben, ist es eine Ergänzung? Alle Ergänzung. Also ich bin, einer meiner größten Vorbilder ist Paracelsus. Paracelsus hat gesagt, im medizinischen Bereich, alles ist entweder Gift oder ein Medikament, der Unterschied ist rein die Dosis. Und dieser Ausspruch, der kann auf alles ins Leben adaptiert werden, gerade auch auf Kapitalanlagen oder Verhaltensweisen. Das heißt, wenn ich nur Bargeld habe oder nur Gold habe oder nur Bitcoin habe, dann habe ich immer ein Klumpenrisiko und somit ein Gift. Wenn ich eine Diversifikation mache, also mehrere Alternativen einsetze, dann bin ich besser positioniert. Das gibt es im Schwäbischen, wo ich auch herkomme, übrigens auch. Da heißt es, wer streut, rutscht nicht aus. Das bezieht sich zwar auf den Winter, aber das bezieht sich auf alle Dinge im Leben. Und wenn ich somit jetzt eben ein Konto beispielsweise habe in Kanada, ein Konto in der Schweiz, ein Konto in Norwegen, ein Bitcoin-Konto, eine Wallet, die also global zugänglich ist, in Edelmetalle investiere, in weiteren Alternativen investiere, dann bin ich auch vor staatlichen und finanziellen Repressionen und auch vor Regularien geschützt, als wenn ich nur auf eine Karte setze oder nur auf Bargeld setze. Und für mich ist es keine Frage, dass Bargeld eben keine Zukunft mehr hat. Nicht, weil der böse Staat das reglementiert, das ist ein Grund mit, sondern weil natürlich auch der Handel das gar nicht will, weil der Handel natürlich auch diese immer stärker digitalisiert. Wer sind denn die größten Händler mittlerweile? Das sind eben Amazon oder Alibaba jetzt beispielsweise in Asien. Und da zahlt man eben nicht mit Euro oder mit Bargeld, sondern alles digitalisiert. Und dieser technologische Fortschritt gibt uns eben die Möglichkeit, auch eine Art digitales Bargeld zu schaffen. Und man muss sich eben bewusst sein, für mich sind Kryptowährungen, bestimmte Kryptowährungen, durchaus auch der Bitcoin, eben eine Art digitales Bargeld und somit gerade auch für Menschen, die sehr freiheitsliebend sind, die auch Sorge haben vor Planwirtschaft und vor einem starken Staat, der eben auch Fehlentwicklungen kann, ein hervorragendes Medium in ihrem persönlichen Leben, sich selber zu schützen. Und das finde ich eine interessante gesellschaftliche Aufgabe, dass wir proaktiv und positiv in diese neue Welt der Digitalisierung gehen, um die Vorteile zu nutzen und nicht immer nur, um mit Ängsten zu arbeiten in diesem Zusammenhang.
Das war der RT Deutsch Podcast.